Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den 2. Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den 2. Teil des Themas »Können Erlöste wieder verloren gehen?«
Jetzt gehen wir weiter. Auf dem Blatt habe ich jetzt Lukas 8, Vers 13 erwähnt. Aber das haben wir eigentlich schon behandelt. Da geht es um das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Der Acker ist ja nach Matthäus 13 ein Bild der Welt. Das Evangelium wird in der ganzen Welt verbreitet. So wird der Samen des Wortes Gottes ausgestreut. Aber es gibt verschiedene Menschen, die das Evangelium hören. Und die einen Menschen gleichen dem Samen, der auf den Weg gesät ist. Da kommen die Vögel, picken es weg. Gleichen dem Samen, der unter die Dornen gesät ist. Die Dornen ersticken es. Es kann gar nicht richtig sich entwickeln. Dem Steinigen hat keine Wurzel. Es geht zwar kurz auf und dann verdorrt es schon. Und da haben wir also in Lukas 8, Vers 13, der auf dem Felsen gesäte, glaubt nur für eine Zeit, dann fällt er ab. Und da haben wir bereits festgehalten, nur die auf der guten Erde gesäten sind wahre Gläubige, also Wiedergeborene. Jetzt kommen wir zu einem weiteren wichtigen Text, Johannes 15, das Gleichnis vom Weinstock. Übrigens fällt auf, wie viele Stellen Gleichnisse sind, die genommen werden, um zu argumentieren, dass ein Wiedergeborener verloren gehen könne. Und das Schwierige bei den Gleichnissen ist eben, dass hier Bilder benutzt werden, von denen wir zuerst klären müssen, was die einzelnen Bilder genau bedeuten. Und darum kann man natürlich schnell mit einem Gleichnis etwas Falsches in Anführungsstrichen beweisen. Also, Johannes 15 ist wieder eine Art Gleichnis, eine bildhafte Rede. Ich lese ab Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, auf dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibet in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock. Also auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringet und ihr werdet meine Jünger werden. Nun, hier wird argumentiert, unfruchtbare Reben an dem Herrn Jesus werden abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Also argumentiert man, es gibt Gläubige, die werden schließlich, weil sie keine Frucht bringen, abgeschnitten und die kommen in das ewige Feuer der Verdammnis. Nun müssen wir aber weiter zurückgehen. Warum benutzt der Herr Jesus überhaupt das Bild vom Weinstock? Und warum sagt ihr, ich bin der wahre Weinstock? Warum sagt er nicht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben? Nun, das hängt damit zusammen, Im Alten Testament ist der Weinstock ein Bild von Israel. Psalm 80. Da sehen wir das zum Beispiel sehr schön. Psalm 80, Vers 8 bzw. Vers 9, je nach Bibelausgabe. Da geht es im Zusammenhang um den Auszug Israels aus Ägypten. Aber das wird poetisch so beschrieben. Einen Weinstock zogest du aus Ägypten, vertriebest Nationen und pflanztest ihn. Du machtest Raum vor ihm und er schlug Wurzeln und erfüllte das Land. Die Berge wurden bedeckt von seinem Schatten und seine Äste waren gleich Zedern Gottes. Er streckte seine Reben aus bis ans Meer und bis zum Strom hin seine Schösslinge. Warum hast du seine Mauern niedergerissen, sodass ihn berupfen alle, die des Weges vorübergehen? Es zerwühlt ihn der Eber aus dem Wald und das Wild des Gefildes weidet ihn ab. Gott der Heerscharen, kehre doch wieder. Schau vom Himmel und sieh und suche heim diesen Weinstock und den Setzling, den deine Rechte gepflanzt und das Reis, das du dir gestärkt hattest. Er ist mit Feuer verbrannt, er ist abgeschnitten, vor dem Schelten deines Angesichts kommen sie um. Deine Hand sei auf dem Mann deiner rechten Hand, auf dem Menschensohn, den du dir gestärkt hast. Nun sehen wir, Israel wird hier verglichen mit einem Weinstock, der in Ägypten war. Gott hat diesen Weinstock genommen, ins verheißene Land gebracht und ihn dort gepflanzt. Da hat er sich sehr schön entfaltet vom Meer, das heißt vom Mittelmeer, bis zum Euphrat, dem großen Strom. Denn so waren die Grenzen zur Zeit von Salomo. Aber dann wird gesagt, warum hat Gott das zugelassen, dass dieser Weinstock so zerstört worden ist? Da kommt der Eber, macht alles kaputt und verwüstet alles. Und Gott wird aufgerufen, er soll doch diesen Weinstock, sich wieder um diesen Weinstock kümmern. Er ist sogar mit Feuer verbrannt. Und dann heißt es Vers 17, deine Hand sei auf dem Mann deiner Rechten, auf dem Menschensohn, den du dir gestärkt hast. Israel war Gottes Weinstock. Aber dieser Weinstock hat für Gott nicht wirklich Frucht gebracht. Und darum hat Gott ihn den Feinden übergeben und sie haben das Reich Israel verwüstet. Aber jetzt wird hier gebetet, aber es gibt noch den Mann auf der rechten Seite Gottes, der Menschensohn. Auf ihm soll Gottes Hand sein. Und so sagt der Herr Jesus, ich bin der wahre Weinstock. Im Gegensatz zu Israel, das als Weinstock keine Frucht gebracht hat. Und jetzt sagt er, alle die, die mit mir als Reben verbunden sind, die können Frucht bringen. Und so waren die Jünger, waren auch Israeliten, aber die haben geglaubt, Jesus ist der Messias. Und sie haben sich mit ihm verbunden. Und er sagt, ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben. Aber wenn eben eine Rebe nicht wirklich an mir bringt und keine Frucht bringt, dann wird sie abgeschnitten. So wie das früher auch mit Israel geschehen ist. Also, das hilft uns schon mal zu sehen, worum es da genau geht beim Weinstock. Und jetzt ist wichtig, der Herr Jesus hat das am Vorabend der Kreuzigung gesprochen. In Johannes 13 ist er mit den Jüngern oben im Obersaal. Zuerst wäscht er ihnen die Füße, dann gibt er die Vorspeise und dann geht Judas hinaus in die Nacht. Alles weitere erlebt er nicht mehr. Was der Herr Jesus dann sagt in Johannes 14, das hat Judas alles nicht mehr miterlebt. In Johannes 15 auch nicht. Der Herr Jesus spricht in Johannes 15 nur noch zu den Elfen. Und da sagt er ihnen, Vers 3, ihr, das ist betont im Griechischen, ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibet in mir. Er sagt, ihr seid schon rein. Die Elf waren wahre Gläubige, Judas nicht. Das war jetzt eben so eine Rebe, die keine Frucht gebracht hat. Aber trotzdem mit dem Messias durch sein Bekenntnis, er war einer der 12 Apostel, verbunden war. Und jetzt ist ganz interessant, wenn man den Wechsel beachtet, der Herr Jesus sagt noch in Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr, wieder betont im Griechischen, seid die Reben. Und jetzt wird es unpersönlich. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht. Und dann wieder persönlich, denn außer mir könnt ihr nichts tun. Jetzt wieder unpersönlich. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorbt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Und dann wird es wieder persönlich. Wenn ihr in mir bleibt und so weiter. Dieser Wechsel, wenn jemand, ist ganz auffällig. Also der Herr sagt zu den Elfen, die wahre Wiedergeborene waren, ihnen sagt er, ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch geredet habe. Und dabei ist ja wichtig, 1. Petrus 1 am Schluss erklärt ja, dass man durch das Wort Gottes auch wiedergeboren wird. Die Wiedergeburt geschieht durch das Wort Gottes. Ihr seid schon rein, wenn jemand nicht in mir bleibt. Und das war bei Judas der Fall. Und Judas wird von dem Herrn Jesus genannt in Johannes 17, Vers 12, der Sohn des Verderbens. Übrigens, dieser schlimme Ausdruck wird nur noch für einen Menschen verwendet. Für den Antichristen, den Sohn des Verderbens, den Mensch der Sünde in 2. Thessalonicher 2. Nur Judas und der Antichrist werden so bezeichnet. Übrigens ist zu beachten, es gab ja auch noch die falschen Jünger, zum Beispiel aus Johannes 6, 64 bis 66, die sich über die Worte des Herrn ärgerten und schließlich ihn verlassen hatten. Und der Herr sagt dann zu den Zwölfen, wollt ihr auch gehen? Und Petrus sagt, wohin sollen wir gehen, Herr? Du hast Wort des ewigen Lebens. So sehen wir, auch der Ausdruck Jünger ist nicht gleichbedeutend mit Wiedergeborener. Es gibt Jünger, die sind Wiedergeborene, und es gibt Jünger, die können sogar ein Sohn des Verderbens sein, wie Judas. Also wichtig im Gleichnis, oder in der Gleichnisrede vom Weinstock, da kann man nicht sagen, das ist die Beziehung der Wiedergeburt. Sondern hier geht es um die Beziehung der Jünger zu dem Messias. Und diejenigen, die Frucht bringen, die werden gepflegt. Und diejenigen, die eben keine Frucht bringen, die werden dann abgeschnitten. So wie Judas schließlich abgeschnitten wurde. Wir gehen weiter zu 1. Korinther 15, Vers 2. Das ist das berühmte Kapitel über die Auferstehung. Und da lesen wir am Anfang Vers 1 und 2. Ich tue euch aber kund, Brüder, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in welchem ihr auch stehet, durch welches ihr auch errettet werdet, wenn ihr an dem Worte festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt habt. Und dann erklärt er die Grundsätze des Evangeliums. Christus ist gestorben, begraben, am dritten Tag wieder auferstanden, alles nach den Schriften. Nun, hier haben wir den eigentümlichen Ausdruck, das Evangelium, durch welches ihr auch errettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Also kann man da ableiten, wenn man am Evangelium festhält, wird man dadurch gerettet. Jawohl, das steht da. Wichtig ist nun, der Ausdruck gerettet werden hier steht im Präsens. Steht hier nicht, durch welches ihr gerettet worden seid, ja? Sondern durch welches ihr gerettet werdet. Übrigens nicht in Zukunftsform. Das ist im Deutschen ein bisschen schwer nachvollziehbar. Also nicht, es steht hier nicht, durch welches ihr einmal gerettet werdet, sondern es steht wirklich im Präsens, durch welches ihr gerettet werdet, wenn. Nun, etwas ganz Wichtiges. Es lohnt sich ab und zu so ein Wortstudium zu machen, mit einer Konkordanz, dass man ein bestimmtes Wort, wie sagen wir, retten, Rettung, durcharbeitet durch das ganze Neue Testament zum Beispiel. Alle Stellen anschaut und sieht, wie wird das Wort verwendet, wie wird das gebraucht. Und da kann man sehr schöne Entdeckungen machen. Man kann auch zum Beispiel den Begriff Glauben studieren oder den Begriff Rechtfertigung und so weiter. Da kann man sehr viel entdecken. Und wenn man nun mal durchgeht durch alle Stellen mit dem Wort retten, dann sieht man, aha, das Wort retten wird viel weiter gebraucht, als wir das in einer Predigt normalerweise verstehen. In einer Predigt denkt man, wenn jemand spricht von gerettet werden, dann geht es ums ewige Heil. Oder? Aber zum Beispiel in den Evangelien, wenn es heißt, dass der Herr Jesus jemanden heilt, dass jemand geheilt wird, da steht immer wieder das Wort retten. Er wurde gerettet. Also die Heilung von einer Krankheit wird auch als Rettung bezeichnet. Oder Paulus sagt in 2. Korinther 1, ich gebe die Stelle kurz an, da erzählt er von dieser schlimmen Begebenheit in Ephesus. Das ist die gleiche Sache wie in Apostelgeschichte 19, wo es diesen riesigen Aufruhr gegeben hat. Und da erzählt er, dass er da fast ums Leben gekommen wäre. Und er kam in die Situation, dass er wirklich verzweifelt war am Leben. Und er hat nur noch seine Hoffnung gesetzt auf den Gott, der die Toten auferweckt. Also Paulus meint in Ephesus, jetzt ist's aus. Und nun ist er dann doch gerettet worden aus dieser schlimmen Situation. Und jetzt lese ich 2. Korinther 1, Vers 9. Wir selbst aber hatten das Urteil des Todes in uns selbst, damit unser Vertrauen nicht auf uns selbst wäre, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, welcher uns von so großem Tod errettet hat und errettet, auf welchen wir auch unsere Hoffnung gesetzt haben, dass er uns auch ferner erretten werde, indem auch ihr durch das Flehen für uns mitwirkt. Da haben wir also alle Zeitstufen. Er sagt, dort in Ephesus, sind wir von so großer Todesgefahr sind wir errettet worden. Aber wir vertrauen auf Gott, dass er uns auch jetzt immer wieder errettet und auch in der Zukunft uns retten wird. Also aus gefährlichen Situationen. Und so brauchen wir das Wort retten ja auch in der Umgangssprache. Wenn man vom Rettungswagen spricht, hat man auch nicht das Gefühl, jetzt kommt dann einer vielleicht in den Himmel, wenn der Rettungswagen kommt. Sondern es geht um Rettung aus Gefahr. In der Bibel wird das Wort retten auch so benutzt. Also Paulus wurde da gerettet, er wird gerettet und er wird auch gerettet werden, sagt er. Und nun sagt er da in 1. Korinther 15, wenn ihr am Evangelium festhaltet, werdet ihr gerettet. Im Präsens. Ich muss noch erklären, die Präsensform im Griechischen ist eine Zeitform, die drückt aus eine Handlung, die sich immer wieder holt oder eine Handlung, die fortdauernd anhält. Das ist ein Unterschied zum Deutschen. Und das ist jetzt sehr nützlich, wenn man das weiß. Dann versteht man, dieses Präsens drückt aus, durch welches ihr immer wieder errettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet. Die Korinther waren in der Gefahr, dass sie den Glauben an die Auferstehung verlieren würden oder gar nicht richtig festhalten. Er sagt in 1. Korinther 15, zu eurer Beschämung sage ich es. Es gibt Leute in Korinth, die sind sich nicht mal im Klaren über das Thema der Auferweckung, der Auferstehung. Und darum muss er das alles von Grund auf so erklären. Und so sagt ihr, ich habe euch doch das Evangelium gebracht und das beinhaltet auch, dass der Herr Jesus gestorben und auferstanden ist. Das ist die Grundlage. Wie können dann Leute unter euch auf die Idee kommen, es wird gar nie eine Auferstehung des Körpers geben? Also wenn ihr an diesem Evangelium, so wie ich es euch verkündigt habe, festhaltet, werdet ihr von solchen falschen Lehren bewahrt bleiben. Also immer wieder werdet ihr gerettet werden, wenn ihr am Wort festhaltet. Ich möchte da noch als Parallelstelle 1. Timotheus 4 erwähnen. 1. Timotheus 4, Vers 16. Da sagt Paulus diesem treuen Mitarbeiter Timotheus, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen, denn wenn du dieses tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, welche dich hören. Im Zusammenhang geht es in diesem Kapitel ganz am Anfang um falsche Lehren von Dämonen, die uns vom richtigen Glauben wegführen können. Und nun sagt Paulus dem Timotheus, an der gesunden Lehre soll er festhalten, darauf achten, er soll in diesen Dingen beharren, Also nicht nur so, ja gut, ich sehe es jetzt so, du siehst es so. Nein, beharre in diesen Dingen. Das fordert eine eindeutige Stellungnahme. Und er sagt, wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst erretten, dass du eben nicht auf Abwägen kommst, und auch die, die dich hören, werden dadurch auch gerettet werden. Aber hier geht es natürlich nicht um die Errettung für den Himmel. Denn für Timotheus galt, wie Paulus das den Ephesern schreibt, Epheser 2, Vers 4 und 5. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, als auch wir in den Vergehungen tot waren, hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen. Er sagt, durch Gnade seid ihr errettet. Im Griechischen ist das eine Perfektform. Das ist was ganz anderes als auf Deutsch. Die Perfektform wird relativ selten benutzt im Griechischen. Die bedeutet eine Handlung in der Vergangenheit, die aber in ihrer Wirkung anhält. Das heißt also, durch Glauben seid ihr errettet worden und darum seid ihr Errettete. Eben, da geht es jetzt um die Rettung vor dem ewigen Verderben. Und da sagt er, durch Gnade seid ihr errettet worden und seid errettet. Aber dem Timotheus sagt er, damit du nicht auf Abwege kommst und auch die anderen nicht, ist es wichtig, dass du auf diesen Dingen beharrst, dann wirst du dich selbst retten und auch die dich hören. Und den Korinthern sagt der Apostel Paulus, wenn ihr dem Evangelium, so wie ich es euch ganz sauber und korrekt verkündigt habe, festhaltet, werdet ihr dadurch gerettet werden. Jetzt noch eine Schockstelle, um dem Ganzen noch einen Nagel aufzusetzen. 1. Petrus 3, Vers 21. Auf diese Stelle kommt man eben auch, wenn man alle Stellen mal durcharbeitet, wo das Wort retten vorkommt. Und natürlich möglichst gemäß den Grundtextwörtern. Aber da gibt es ja viele Hilfsmittel, auch wenn man nicht Griechisch kann, dass man die finden kann mit speziellen Computerkonkordanzen. Also 1. Petrus 3, Vers 21. Welches Gegenbild auch euch jetzt errettet, das ist die Taufe. Nicht ein Ablegen der Unreinigkeit des Fleisches, sondern das Begehren eines guten Gewissens vor Gott. Was steht hier? Die Taufe, durch die Taufe werden sie jetzt errettet. Nun, wir haben ja schon gesehen in 1. Petrus 1, Vers 3, der 1. Petrusbrief richtet sich ausdrücklich an Wiedergeborene. 1, Vers 5, die haben die Gabe des Beharrens, dass sie eben durchgetragen werden bis ans Ende. Und jetzt in Kapitel 3, Vers 21 sagt er, die Taufe, welche euch errettet. Jetzt versteht man die Lutheraner, oder? Und noch andere, ja? Ja, das steht doch in der Bibel, die Taufe rettet. Aber lesen wir noch etwas, 1. Petrus 1, Vers 18. Indem ihr wisst, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blute Christi als eines Lammes ohne Fehlen, ohne Flecken. Hier wird doch auch klar gesagt, diese Wiedergeborenen sind erlöst durch das kostbare Blut Jesu Christi. Und jetzt sagt ihr, durch die Taufe werdet ihr gerettet. Wieder gut lesen. Es heißt nicht, durch die Taufe seid ihr errettet worden. Sondern durch die Taufe werdet ihr errettet. Das ist etwas ganz Wunderbares. Und das ist mir auch immer wieder ein Anliegen, wenn ich Menschen, die zum Glauben gekommen sind, taufe, dass ich zuerst versuche, so gut wie möglich die Taufe zu erklären, damit man auch wirklich weiß, was das jetzt bedeutet und einen geistlichen Gewinn hat, schon von Anfang an. Es ist nämlich so, die Taufe, wird hier erklärt, ist nicht ein Ablegen der Unreinigkeit des Fleisches. Also wenn man sich taufen lässt, muss man nicht denken, dann geht plötzlich diese sündige Natur in mir, die Paulus nennt das Fleisch in Römer 7, oder die Sünde in mir, die geht nicht weg. Auch nach der Taufe spürt man immer noch diesen bösen Drang zum Sündigen. Aber natürlich, Paulus erklärt in Römer 6, der Erlöste ist nicht mehr gezwungen, diesem Drang zu gehorchen. Er ist in Bezug auf die Sünde tot. Tote reagieren nicht, oder? Wenn man ein Whiskyglas einem Alkoholiker aufs Grab stellt, der bleibt ruhig, wie vorher. Also, im Römer 6 sagt, wir sollen uns betrachten als tot im Blick auf die Sünde in uns. Aber die Taufe ist also nicht ein Ablegen der Unreinigkeit des Fleisches. Sondern, ja, jetzt müssen wir lesen, was dann? Das Begehren oder die Verpflichtung eines guten Gewissens vor Gott. Dann erkläre ich den Täuflingen, ist also so, mit der Taufe geht man eine Verpflichtung ein mit Gott. Man drückt aus durch das untergetaucht werden, das ist ein Bild des Grabes, ja. Man versteht das früher, wenn man mit Schiffen von Europa nach Amerika ging da, und jemand gestorben ist, da konnte man die nicht tiefkühlen, oder? Bis man in New York ankam, sondern dann musste man die Toten über Bord werfen. Und so wurde das Meer ihr Grab. Also der Täufling sagt aus, mein altes Leben ist vorbei. Christus ist für mich gestorben und begraben worden. Das ist auch mein Tod. Mein altes Leben ist vorbei. Aber man hält den Täufling, weil es ja nur ein Symbol ist, nur für kurze Zeit unten, dann kommt er wieder rauf. Und damit zeigt er, aber der Herr Jesus ist am dritten Tag auferstanden. Und weil er mit meinem alten Leben abgeschlossen hat, darf ich jetzt in einem Auferstehungsleben vorwärts gehen. Und jetzt verpflichte ich mich vor Gott, ich möchte so leben, dass ich vor Gott ein gutes Gewissen haben kann. Es ist nicht die Verpflichtung, jetzt werde ich nie mehr sündigen. Das ist ein Unsinn. Und Jakobus sagt, seid nicht viele Lehrer, denn wir alle straucheln oft. Und das war ein gottesfürchtiger, konsequenter Mann, der Jakobus. Und sagt trotzdem so. Aber der Gläubige sagt, ich möchte jetzt auch wirklich so leben, dass es dem entspricht, was ich da bekannt habe. Mein altes Leben ist vorbei. Ich möchte so leben, dass ich ein gutes Gewissen haben kann. Und jetzt, ja, lernt er plötzlich eine nette junge Dame kennen und ist ungläubig. Aber die wird ja vielleicht dann nachher schon gläubig, oder? Ja, die Bibel sagt ganz klar, ein ungleiches Joch ist ein Verstoß gegen Gottes Gebot. 2. Korinther 6. Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Ja, und jetzt, dann kann man ja denken, oh ja, ich bin getauft worden. Und da habe ich bekannt, mein altes Leben ist vorbei. Ich möchte jetzt so leben, dass ich ein gutes Gewissen haben kann. Auf diesem Weg kann ich kein gutes Gewissen haben. Also ich muss die Beziehung abbrechen. Hätte sie gar nicht beginnen dürfen. Aber jetzt breche ich sie ab. Und dann rettet die Taufe diese Person vor einem falschen Weg. Das ist doch wunderbar. In der Gegenwartsform, die Taufe rettet euch immer wieder. Wenn man in eine Situation kommt, muss man sich entscheiden. Dann überlegt man sich, ja, aber das würde mich doch automatisch wieder ins alte Leben zurückführen. Mit diesen Kollegen wieder anfangen. Geht nicht. Die Taufe rettet, aber nicht vor der ewigen Verdammnis, sondern sie rettet vor falschen Wegen. Sie rettet vor Wegen in die Sünde hinein. Und so ist es eben auch in 1. Korinther 15, 2. Halt, wenn ihr am Evangelium festhaltet, werdet ihr immer wieder gerettet werden. Nun können wir gleich Philipper 2, Vers 12 anhängen. Und da muss man also nicht denken, Paulus sei plötzlich katholisch geworden. Philipper 2, Vers 12. Da ihr, meine Geliebten, da schreibt also der gleiche Mann, der 5 Jahre zuvor den Römerbrief geschrieben hat. Da ihr, meine Geliebten, gleich wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein als in meiner Gegenwart, sondern jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit, bewirket eure eigene Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken, nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegungen, auf dass ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchen ihr scheint wie Lichter in der Welt. darstellend das Wort des Lebens. Also hier geht es um das Zeugnis der Gläubigen, der Kinder Gottes. Und dieses Zeugnis, sie sollen Lichter in der Welt sein, übrigens wörtlich Himmelslichter. Die Gläubigen sollen also wie Sterne in einer orientierungslosen Dunkelheit sollen sie Zeugnis ablegen. Nun, in Philipper 2, Vers 1 und 2 sieht man, es gab Probleme in Philippi, und zwar mit Parteisucht und mit Stolz und mit Hochmut. Und dann stellt Paulus das Beispiel des Herrn Jesus vor, wie er eben genau das Gegenteil war von Stolz. Er war Gott gleich und hat sich erniedrigt, schließlich bis zum Tod am Kreuz. Wir sollen auch diesen Weg gehen. Und so sollen wir eben aufpassen, dass durch unsere Parteisucht und durch unser Streben nach eitlem, falschem Ruhm, dass unser Zeugnis als Christen nicht zerstört wird. Und so sollen wir eben diese Rettung vor dem Schaden des christlichen Zeugnisses, sollen wir mit Energie selber bewirken. Also man sollte nicht übersetzen, bewirket eure eigene Seligkeit, sondern bewirket eure eigene Rettung. Das Wort Rettung steht im Griechischen. Rettung vor dem, dass das gemeinsame Zeugnis eben durch Untreue und Ungehorsam zerstört wird. Und das überrascht jetzt nicht mehr, wo wir wissen, wie das Wort Rettung in allen möglichen Sinnrichtungen im Neuen Testament verwendet wird. So, aber jetzt haben wir lange Pause und Kuchen und Kaffee verdient. Wir sollten weiterfahren, wir haben noch ziemlich viel vor uns in dieser letzten Stunde. Wir kommen jetzt bei der Behandlung der sogenannten schwierigen Stellen zu Kolosser 1, 22 und 23. Ich lese schon Vers 21 des Zusammenhangs wegen. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde waret nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leibe seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Wenn ihr wirklich in dem Glauben gegründet und fest bleibet und nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums, welches ihr gehört habt, das gepredigt worden in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Also hier haben wir diesen Blick auf die Vollendung . Der Tag soll kommen, wo einmal die Gläubigen dargestellt werden im Himmel, heilig und tadellos unsträflich. So werden sie vor dem Herrn Jesus stehen, vor Gott stehen. Und dann wird hinzugefügt, wenn ihr anders oder wenn ihr wirklich in dem Glauben gegründet und fest bleibt und nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums. Nun, das ist genau die letztendliche Bestätigung der wahren Gläubigen. Das zeigt sich eben darin, dass sie im Glauben gegründet und nicht abfallen vom Evangelium. Das zeigt gerade, dass sie echte Gläubige sind. Da müssen wir also wieder zunehmen. Den Wiedergeborenen gibt Gott die Gabe des Beharrens bis zum Ende, gemäß 1. Petrus 1, Vers 5. Man wird nicht errettet durch das Beharren, sondern das Beharren erweist die wirkliche Errettung. Und darum, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, wenn ihr wirklich Ja, das zeigt gerade, dann sind sie wirkliche Gläubige, wenn sie bis zum Ziel kommen werden. Nun ist es aber so, die wahren Erlösten haben die Zusage, dass Gott sie bis zum Endziel führen wird. Das haben wir schon gesehen in 1. Petrus 1, Vers 5. Jetzt möchte ich aber noch lesen 1. Korinther 1, Vers 8. Das ist auch eine Verheißung. Paulus sagt, von unserem Herrn Jesus Christus, den wir erwarten, welcher euch befestigen wird bis ans Ende, dass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Also hier ist es nicht eine Bedingung, sondern hier wird einfach verheißen, welcher euch befestigen wird bis ans Ende, dass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Und dann Philipper 1, Vers 6. Also aus dem Brief, aus dem wir vorhin gelesen haben, bewirket eure eigene Rettung mit Furcht und Zittern. Da heißt es in Kapitel 1, Vers 6, indem ich eben dessen in guter Zuversicht bin, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollführen wird bis auf den Tag Jesu Christi. Und 2. Timotheus 1, Vers 12, um welcher Ursache willen ich dies auch leide, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, das ihm von mir anvertraute Gut auf jenen Tag zu bewahren. Also Paulus hat Menschen durch die Evangelisation zur Umkehr gerufen und diese Menschen, die zum Glauben kamen, die hat er quasi als Gabe Gott übergeben. Er nennt sie hier das ihm von mir anvertraute Gut. Und hier sagt er, ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das ihm von mir anvertraute Gut auf jenen Tag zu bewahren. Hier könnte man sagen, ja, hier sagt er, ich bin überzeugt. In Philipper 1, Vers 6 sagt er, ich bin der Zuversicht. Aber das ist noch nicht so stark wie eben 1. Korinther 1, Vers 8, wo es heißt, er wird euch bewahren. Bis zum Ende. Und auch 1. Petrus 1, Vers 5, ihr werdet durch Gottes Macht bewahrt werden bis zum Ende. Und dort sagt er das ausdrücklich in 1. Petrus 1, Vers 5 zu Wiedergeborenen. Jetzt kommen wir zu einer ganz schwierigen Stelle, die aber im Grunde genommen ganz einfach ist. Ja, aber es zeigt, wie es sich lohnt, die Bibel ganz genau zu lesen. Es hat einmal ein Buch gegeben, die Bibel als Roman. Das ist natürlich ein Unsinn, denn die Bibel soll man nicht wie ein Roman lesen. Dort kann man sich überhaupt fragen, ob man den Roman lesen soll. Aber die Bibel muss man lesen und genau lesen. Nun steht da in Hebräer 3, Vers 6. Christus aber, als Sohn über sein Haus, dessen Haus wir sind, wenn wir anders die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Im Zusammenhang geht es um Mose und um die Stiftshütte, das Haus Gottes zu seiner Zeit, in dem er treu war in seinem Dienst. Und jetzt wird Mose im Gegensatz gestellt zu dem Herrn Jesus, der nicht nur ein Diener war wie Mose, sondern er ist der Sohn Gottes über sein Haus, über sein Tempelhaus, seine Stiftshütte. Und jetzt wird hier erklärt, wir sind sein Haus. Wir Gläubige sind seine Stiftshütte. Jeder quasi ein mit Gold überdecktes Brett auf Silbersockeln. Wir sind sein Haus, wenn wir anders die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Da wird dann argumentiert, ja, sehen wir, wahre Gläubige können verloren gehen, wenn sie nicht bis zum Ende standhaft festhalten. Aber der Bibeltext sagt, wir sind sein Haus, falls wir wirklich bis zum Ende standhaft festhalten. Die Umkehrung ist, wenn wir nicht bis zum Ende standhaft festhalten, dann sind wir gar nicht sein Haus. Dann waren wir es gar nie. Wir sind nur sein Haus, wenn wir festhalten bis zum Ende. Aber man kann nicht sagen, wir können sein Haus sein und dann vielleicht halten wir nicht fest bis zum Ende und dann sind wir es nicht mehr. Wir sind nur sein Haus in der Gegenwart, falls wir wirklich bis zum Ende festhalten. Eben durch die Gabe des Beharrens. Nun, die nächste Stelle ist genau das Gleiche. Anders formuliert, Kapitel 3, Vers 13. Ich lese des Zusammenhangs wegen von 12. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, in dem Abfallen vom lebendigen Gott, sondern ermuntert euch selbst jeden Tag, solange es heute heißt, auf dass niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Denn wir sind Genossen des Christus geworden, wenn wir anders den Anfang der Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Wir sind Genossen des Christus, Mitteilhaber des Christus. Und da sagt er wieder, wir sind das, wenn wir bis zum Ende standhaft festhalten. Aber wenn wir das nicht tun, dann sind wir gar nicht Genossen des Christus. Dann haben wir es höchstens gemeint. Aber er sagt, wir sind Genossen des Christus, wenn wir. Er sagt nicht, wir werden einmal Genossen des Christus sein, wenn wir festhalten. Oder wir werden sein Haus sein, wenn wir festhalten. Nein, wir sind sein Haus, wenn wir festhalten. Wir sind Genossen des Christus, wenn wir bis zum Ende festhalten. Und dann kommen wir aber zu einer viel schwierigeren Stelle, Kapitel 6, Vers 4. Und da eine sehr ernste Ermahnung. Ich habe das erlebt, wie jemand, der in die Klinik gekommen ist, an dieser Stelle herumgemacht hat und gemeint hat, er sei nun einer von denen, die nicht mehr zur Buße erneuern können. Und wenn man in der Seelsorge mit solchen Leuten gesprochen hat, denen kann man nun wirklich nicht mehr helfen, wenn man nicht ganz klar für die Heilssicherheit hinsteht. Also wirklich, dann ist man als Seelsorger vollkommen aufgeschmissen und kann diesen Leuten nicht mehr helfen. Ich komme dann nochmals darauf zurück. Also Hebräer 6, Vers 4. Denn es ist unmöglich, diejenigen, welche einmal erleuchtet waren und geschmeckt haben die himmlische Gabe und teilhaftig geworden sind Heiligen Geistes und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters und abgefallen sind, wiederum zur Buße zu erneuern, indem sie den Sohn Gottes für sich selbst kreuzigen und ihn zur Schau stellen. Denn das Land, welches denn häufig über dasselbe kommende Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt, für diejenigen, um deren Willen es auch bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbewehrt und dem Fluch nahe. Und sein Ende ist die Verbrennung. Wir aber sind in Bezug auf euch, Geliebte, von besseren und mit der Seligkeit verbundenen Dingen überzeugt, wenn wir auch also reden. Nun hier wird gesagt, wer erleuchtet war, die himmlische Gabe geschmeckt hat, teilhaftig Heiligen Geistes geworden ist, übrigens im Griechischen ohne Artikel, nicht teilhaftig des Heiligen Geistes, sondern teilhaftig Heiligen Geistes. Ich komme darauf zurück. Geschmeckt hat das Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters, aber abfällt, der kann nicht mehr zur Buße zurückkehren. Ein Fallbeispiel, jemand, der in einer gläubigen Familie aufgewachsen ist, im Jugendalter rebelliert hat gegen die Eltern und gleichzeitig auch gegen den christlichen Glauben gelästert hat. Und später, als Erwachsener, kommt er zur Bekehrung. Und später sagt er sich, oh, ich konnte ja gar nicht zur Bekehrung kommen. denn ich war doch auch einer, der erleuchtet war, geschmeckt hat und so weiter, die können ja gar nicht mehr zur Buße erneuern. Und so kann man effektiv also in die Klinik kommen. Wie kann man so jemandem dann helfen? Nun, wir gehen nicht von Beispielen aus, sondern wir gehen jetzt vom Wort Gottes aus. Das ist ganz wichtig. Also, was wir mal feststellen, der Bibeltext sagt, wer erleuchtet war, es heißt hier nicht, wer wiedergeboren war. Ganz wichtig, man muss lesen, was da steht. Und es ist ja so, bevor man wiedergeboren wird, wird man erleuchtet. Der Herr Jesus sagt in Johannes 16, Vers 8, der Heilige Geist wird kommen an Pfingsten und er wird die Welt überführen von Sünde. Also, wenn der Heilige Geist einem Menschen die Augen öffnet für seine Verlorenheit und die Augen öffnet, dass es einen Erlöser gibt, den Herrn Jesus, dann ist dieser Mensch erleuchtet. Aber das ist noch nicht die Bekehrung. Aber die Erleuchtung ist eine Voraussetzung, um sich bekehren zu können. Und dann sagt der Bibeltext, wer geschmeckt hat, die himmlische Gabe, geschmeckt hat das Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters. Zweimal wird gesagt, geschmeckt und nicht gegessen. Aber der Herr Jesus sagt in Johannes 6, Vers 51b, wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Und dieses Wort isst, ist im Griechischen nicht Präsenz. Dann würde es bedeuten, wer immer wieder dieses Brot isst, also sich von dem Herrn Jesus, dem Brot des Lebens, nährt, wird leben in Ewigkeit. Nein, es ist ein Aorist und das heißt, wer einmal den Akt des Essens von dem Brot des Lebens vollzieht, er wird leben in Ewigkeit. Aber nicht, wer von diesem Brot schmeckt. Ja? In den Mund nimmt, ja? Gar nicht so schlecht oder irgend sowas. Isst wird ewig leben, aber hier steht, die haben das geschmeckt. Das Einzige, was schwierig sein könnte in dieser Stelle, ist der Ausdruck und teilhaftig geworden sind Heiligen Geistes. Nun, hier steht nicht, dass der Heilige Geist in ihnen wohnt. Teilhaftig heißt, dass sie Anteil haben an seiner Wirksamkeit. Und darum ist wichtig, wenn der Artikel fehlt, teilhaftig Heiligen Geistes, ist sowieso weniger die Betonung auf die Person, wie wenn man sagen würde, teilhaftig des Heiligen Geistes, sondern der Akzent ist sogar mehr gesetzt auf die Wirkung des Heiligen Geistes. Teilhaftig Heiligen Geistes. Das heißt, jeder Mensch, der unter den Eindruck des Wortes Gottes kommt, erkennt, ich bin ein Sünder, der Herr Jesus ist der Retter, der ist teilhaftig Heiligen Geistes. Weil er der Wirkung des Heiligen Geistes, der überführt, teilhaftig geworden ist. Und nun wird hier gesagt, wenn solche dann abfallen und Christus quasi wieder so verwerfen, wie wenn sie ihn selber kreuzigen würden, die können nicht mehr zurück. Und so sehen wir, auch da die eindeutigen Ausdrücke fehlen. Wiedergeburt, gerechtfertigt, auserwählt, vor grundlegender Welt, sondern es steht nur erleuchtet, geschmeckt, teilhaftig. Und nun diese Stelle zeigt, es ist also möglich, dass jemand zur völligen Erkenntnis kommt und dann eben Christus verwirft und dass dann die Gnadentür zugeht. Das ist im Prinzip genau das, was die Pharisäer in Matthäus 12 erlebt hatten. Die sahen, Jesus muss der Messias sein. Das messianische Zeichen dieser Heilung des stummen und tauben Besessenen war ein ganz klares Zeugnis, aber sie haben ihn verworfen und haben den Geist, der an ihnen gewirkt hat, als Teufel gelästert. Und da ging die Gnadentür zu. Nun, in der Seelsorge ist es jetzt so, jetzt kommt eine solche Person und sagt, ja, ich gehöre dazu. Ich war ja als Jugendlicher doch erleuchtet und ich habe das verworfen und jetzt habe ich mich später bekehrt, aber das geht ja gar nicht. Ich bin für ewig verworfen. Da muss man ganz einfach sagen, haben dir deine Sünden leid getan? Ja. Hast du sie bekannt, Gott im Gebet? Ja, natürlich, und das mehr als einmal. Ja, aber hier steht, diese Gruppe, die da angesprochen ist, die können nicht mehr zur Buße erneuern. Und Buße heißt Reue über die Sünde. Und zwar Reue Gott gegenüber. Nicht wahr? Judas hat auch gesagt, aber den Priestern, ich habe unschuldiges Blut vergossen. Aber er ist nicht zum Herrn Jesus, er ist nicht zu Gott umgekehrt. Also bist du zu Gott gekommen? Hast du ihm das bekannt? Ja, natürlich. Dann kannst du ja gar nicht zu dieser Gruppe gehören, weil die können ja gar nicht. Man muss auch beim Bibellesen logisch denken. Also der Beweis, dass er Buße tun konnte, macht klar, dass er nicht zu dieser Kategorie von Menschen gehört.
Sie hörten soeben von Roger Libby den zweiten Teil des Themas »Können Erlöste wieder verloren gehen?«
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.